jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner, einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung, jede Woche über all das sprechen dürfen, was in den Nachrichten gestanden ist. Und wir liefern Ihnen ein bisschen Einwarten und ein bisschen Hintergründe. Gelegentlich entrinnt uns auch ein Scherz, würde ich sagen, oder Thomas?
Ja, ja. Nichts versprechen, weil sonst stehen wir nachher deppert da.
Ja, dann würde ich sagen, dann versprechen wir Weltschmerz, denn der wird in der Episode definitiv vorkommen. Bist du narrisch? Wir sind ganz kurz durch die
Themen. Ja, da sind wir auf der sicheren Seite.
Ja, ja, Keir Starmer, Elon Musk, die neue Fluglinie Airbird. Ja, ich habe es wirklich aussprechen müssen in der Tonalität. Und dann noch ein Mann, der gefunden hat, Gurke und Smarties eignen sich in der Kombination durchaus für ein Flirt. Die andere Person hat es dann übergriffig wahrgenommen. Wir werden noch darüber sprechen. Es ist eine wilde Episode. Nehmen Sie sich Zeit oder keine Ahnung, lange Laufstrecke vor sich, Herr Großenberg, Bügelwäsche, ein schönes Gericht, das Sie dann im Kopf
haben. Ja, genau. Das zum Beispiel, dieser dualen Nutzen dieser Sendung, man muss nicht richtig hinhuchen und es ist doch nicht leise.
Ja, mir hat unlängst jemand erzählt, der arbeitet bei Magna am Fließband und hört deswegen sehr viel Podcasts und uns hat er schon alle Folgen zweimal durchgespielt, die Schleife. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, war aber ein unglaublich sympathischer Kerl, auch sehr Frau habe ich kennengelernt, wirklich nette Leute. Ich freue mich, dass wir den Leuten so ein bisschen bei der Arbeit auch noch was mitgeben können. Ja, und jetzt fangen wir einmal an zu arbeiten.
Ja, aber ich schöne Grüße auch von meiner Seite, wenn Sie gerade, ich weiß es nicht, einen BMW fertigen. Danke fürs Zuhören.
Ja, vielleicht ist es Thomas Maurers nächster BMW.
Mein Gürtel ist ernst, mein Gürtel ist ernst. Ich kenne mich nicht aus.
Wir nehmen jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo es erstmals einen Billionär, und zwar in der Währung Dollar, gibt. Also nachdem es ja nicht irgendwie immer die große Weltwährung ist, ist das vermutlich der erste Billionär, von dem wir dann auch wirklich sagen Billionär. Und erwartungsgemäß ist es Elon Musk, denn der Börsengang von SpaceX hat ihn noch reicher als reich gemacht. Es gab da ordentliche Kurssprünge. Der Ausgabepreis lag bei 135 US-Dollar. Dann ist es mal nach oben geschnalzt. Und jetzt natürlich die große Frage für Leute wie Thomas und mich, die einfach noch ganz viel Knödel auf der Seiten haben, soll man da jetzt noch einsteigen? Das ist ja eine Sorge von vielen Anlegerinnen und Anlegern, dieses Fear of Missing Out. Und die haben mir da tatsächlich durch ein paar Analysten gekrallt und alle kommen dann mit dem unglaublich klugen Satz zwingen, ja, wenn es Geld zu spekulieren haben und dann Totalverlust riskieren können, dann können sie auch jetzt noch kurzfristig hoffen, dass es ist und ansonsten muss man halt langfristig an den Erfolg des Projekts glauben. Und da ist natürlich der Blick in die Zahlen recht interessant, würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen. Im ersten Quartal 26 zum Beispiel verbuchte SpaceX einen Nettoverlust von 4,3 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht nichts, muss man dazu sagen. Und gleichzeitig auch so ein Indikator für den Ausgabepreis. Der Ausgabepreis war schon mal mit dem Hundertfachen des Jahresumsatzes von 2025 bewertet. Also man könnte sagen, da ist schon ein bisschen was aufgeblasen. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass die Blase am Platzen ist. Dafür sind wir nicht der richtige Podcast. Da gibt es versiertere Menschen. Aber ja, also vielleicht ist es doch nicht so der größte Billionär aller Zeiten, der Elon Musk, sondern doch ein bisschen ein Blendwerk mit dabei.
Ja, ich möchte aber auch einwerfen, wenn ich in diesem Podcast mich nur zu Themen äußern dürfte, für die ich Experte bin, dann wäre es ein Stummfilm. Weil ich bin Experte im engeren Sinn für gar nichts. Also es ist ja schon auch so, also erstens mal ist die Absurdität natürlich, also ich glaube alleine die Tatsache, dass, egal wie fiktiv das ist, eine Person 1.100 Milliarden Dollar hat, weist darauf hin, dass es einen ganz grundsätzlichen Konstruktionsfehler in unserem Wirtschaftssystem gibt, weil das ist surreal, das ist also absurd, finde ich, da fängt es gar nicht mehr wirklich ein. Ich möchte in dem Zusammenhang darauf verweisen, kommt bei mir im Programm vor, aber der dem Elon Musk nicht ganz unähnliche Superschurke aus Moonraker, der der reichste Mann der Welt ist, mit einer Weltraumfirma geworden, und er möchte auch wegen seiner Spitzengene und mit seinen Genen eine menschliche Superrasse züchten. Alles Dinge, die einem bekannt vorkommen. Aber jedenfalls dieser reichste Mann, Hugo Drax, hat 7,6 Milliarden Dollar. Das ist im Jahr 1979. Heute wären das ungefähr 35, 36 Milliarden Dollar. Und das war natürlich damals eine absolute Fantasiesumme. Niemand hat das, weil es vollkommen absurd ist. Das war die Entsprechung zu den 100 Fantastilliarden Talern vom Dagobert Duck. Und mittlerweile ist es ein Bruchteil dessen, was wir jetzt glauben sollen, dass tatsächlich jemand hat. Ja, also das ist ganz einfach, wenn du das jemandem erklären willst, der es nicht durch langsame Gewöhnung aufgenommen hat. Ich glaube, so wie man sich eine Arsenikresistenz anzüchten kann, indem man es sehr lang in sehr kleinen Dosen aufnimmt, dann würdest du verrückt werden oder jeden, der dir das erzählt, für verrückt halten. Wie werthaltig das jetzt als Investment ist, ist dann die nächste Frage, weil es sind ja dann mittlerweile die Firmen gebündelt, und Tesla scheint mir angesichts dessen, was aus China kommt und so weiter, ein ziemlich totes Pferd zu sein, weil er praktisch alle Ankündigungen, die er in Trump'scher Manier oder auch in Musk'scher Manier seit Ewigkeiten macht, ja sich nicht erfüllen vom selbstfahrenden Auto, das wahrscheinlich mit den Systemen, die er verbaut, nie kommen wird, und alle anderen sind schneller und besser. Also Tesla, glaube ich, ist jetzt nicht eine wahnsinnig zukunftsträchtige Firma, würde ich sagen. Ein paar von den anderen Projekten sind sowieso reine Propagandaschmäh gewesen, wie die Boring Company und so. SpaceX scheint nur das gesündeste zu sein, weil ja auch von US-Militär mitgegründet, mitfinanziert, angeschoben, und Raketen- und Satellitentechnik wird man brauchen, wie gescheit es seitens der US-Administration war, dass du sowas Essentielles wie ein Satellitennetzwerk aus ideologischem Mutwillen jemanden privat in die Hand druckst, obwohl du es eigentlich ordentlich mitfinanziert hast. Auch das wird sich alles noch weisen. Aber und vor allem die KI-Sparte, das ist ja, die ganze KI-Wirtschaft ist sowieso eine einzige große Spekulation. Ich rede jetzt schon ein bisschen lang, aber ich habe unlängst mal gelesen, dass insgesamt in KI, auch Kaufkraft bereinigt, mehr investiert worden ist als die Vereinigten Staaten, damals die mit Abstand potenteste Wirtschaftsmacht der Welt, in unter Kriegswirtschaft mit vereinten Anstrengungen ins Manhattan Project gesteckt haben. Und diese Investments sollen sich irgendwann einmal lohnen, und ehrlich gesagt weiß ja niemand, wie das gehen soll. Also zumindest müssen sich die zuerst einmal kannibalisieren, damit eine Art Winner-Takes-It-All-Situation entsteht. Und wie auch in der Situation das Geld jemals wieder zurückkommen soll, da gibt es absolut keine Pläne. Außer wir bauen Roboterkrieger und beherrschen euch so lange, bis das Geld wieder zurück ist. Aber wird wahrscheinlich auch besprochen werden an manchen Tischen, aber halte ich nicht für die wahrscheinlichste. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verflogen. Bitte bringe wieder Ordnung und Struktur in diesen Podcast.
Nein, Ordnung und Struktur ist ganz und gar nicht mehr Thema. Ich bringe nur einen tatsächlich noch, ich würde sagen, durchaus interessanten Einwurf, denn der Moonraker-Bösewicht und die Größenordnung seines Vermögens, das du dargestellt hast, entspricht in etwa dem, was Mark Matisch jetzt hat.
Ja, das ist heute, das ist Spielgeld. Ja? Also, da lassen sie in manche Lokale vielleicht gerade eine, aber auch nur nach dem.
Auch nur, weil er der Getränkelieferant ist.
Genau, zum Beispiel, ja. Aber ich glaube so auf die irgendwelche Peter Thiel-Exklusiv-Treffen über die Gestaltung des Planeten Erde wirst nicht eingeladen als Mark Matisch jetzt.
Ja, ohne ihn zu kennen oder jemals irgendwie inhaltlich Aussagen von ihm wahrgenommen zu haben, würde ich sagen, ich glaube, er arbeitet auch nicht so sehr daran, an der Neugestaltung der Welt und an der Heranzüchtung einer neuen Rasse, also.
Nein, ich glaube, Paris-Dakar ist interessanter.
Ist wahrscheinlich, ja.
Mein Gehirn ist ernst, du meinst ich ernst. Ich kenne mich nicht aus.
Eine Nachricht, die bei uns ein bisschen weniger groß gespielt worden ist, die man aber beachten sollte, finde ich. Es gab im Mai Brandanschläge auf die Immobilien des britischen Premierministers Keir Starmer. Zwei Häuser und auch ein Auto wurden in Brand gesteckt. Und jetzt könnte man vermuten, naja, so wie die britische Labour Party intern aufgestellt ist, das könnte ja auch Friendly Fire gewesen sein. Es gibt allerdings Erkenntnisse, dass da Russland mitgespielt hat, sagen wir es mal so. Die haben ein bisschen gezündelt, um innerhalb dieses, ist ja gar kein Wortspiel, es ist ja eigentlich
wahrscheinlich. Nein, in dem Fall ist es kein Wortspiel, ja. Vielleicht nur, wer es nicht so verfolgt, also die englische Labour Party ist derzeit so verfasst, dass die SPÖ, die österreichische Bundespartei, dagegen ein geschlossener Block ist.
Ja, und die müssen aber sagen, die SPÖ zu Zeiten Dosko, Ziel, Babler und Randy Wagner, also als man damals so in diesem, wo es eh nie funktioniert hat in der Geschichte, im Triumvirat
aufgetreten
ist. Zur britischen Labour Party noch etwas, was wir leider jetzt eben noch nicht verkünden können, denn wir sind heute Donnerstag zur Mittagsstunde und da ist eine Nachwahl noch nicht abgeschlossen, denn die Zerstrittenheit zeigt sich zum Beispiel, dass ein Abgeordneter zurückgetreten ist, um dem Bürgermeister von Manchester den Antritt bei der Nachwahl zu eröffnen, damit der dann ins House of Commons kommen kann, damit er von dort aus Keir Starmer stürzen kann. Und da muss man sagen, Respekt dazu, dass es dort solche Ideologen, Personen gibt, die so sehr an ihr Land denken, dass sie ihr eigenes Fortkommen mal hintanstellen. Haben wir in Österreich das letzte Mal beim Unterrichtsminister Pfiffel Bercevic erlebt gehabt. Das ist lang, lang her. Der ist auch aus inhaltlichen Gründen zurückgetreten. Sonst habe ich tatsächlich niemanden in Erinnerung. Also da waren immer irgendwo Plagiate, sonst eine Sachen.
Ja, aber, hilf mir noch mal kurz. Pfiffel Bercevic ist lang her, Leute, dumpf, aber habe ich nicht parat. Warum ist der damals zurückgetreten? Ich weiß noch, es ist dem Qualtinger nicht gelungen, den Hurdes mit seiner Unterschriftenaktion gegen den Buchstaben U zum Rücktritt zu zwingen, aber Pfiffel Bercevic muss ja kurz danach oder kurz davor gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr. Also weiß ich nicht, war ja noch nicht auf der Welt oder ganz klein. Diese Nachdenkpause widmet Ihnen Ihr Podcast.
Ich werde jetzt an Wikipedia was spenden, weil bei denen habe ich jetzt nachgelesen. Ich habe gewusst, es ist um eine inhaltliche Thematik gegangen in seiner Zeit als Unterrichtsminister und er trat zurück, weil er das 13. Schuljahr an höheren Schulen nicht durchsetzen konnte.
Oh, okay. Ja. Also tatsächlich bin gescheitert, ich trete zurück.
Ja.
War aber gut, es war im vorigen Jahrhundert.
Ja, es war im Jahr 1969.
Da war ich 2 und habe mich mit ganz anderen Sachen, ich glaube, da habe ich gerade eine Hippie-Band gegründet.
Könnte sein. Ja, aber jedenfalls, wir wollten ja eigentlich ein bisschen über die britische Einflussnahme über die russische Einflussnahme auf die britische Innenpolitik sprechen, denn man zündet da ja nicht nur Häuser an, man macht ja auch andere Sachen. Zum Beispiel finanziert man über Schleichwege, würde ich jetzt einmal sagen, Reform UK. Das ist der Herr Nigel Farage, der früher UKIP Independence Party gehabt hat. Da muss man ja auch sagen, ein Transatlantiker wird aus dem nicht mehr.
So nicht, vielleicht noch kurz Nachtrag, ich glaube, das haben wir jetzt nicht ganz genau geklärt. Diese Brandanschläge auf die Immobilien des glücklosen Keir Starmer, da hat man jetzt den Täter gefunden, der hat versucht, sich abzusetzen. Das ist ein, glaube ich, ukrainischer Staatsbürger, wenn ich mich richtig erinnere, der aber ganz offensichtlich von russischen Agenten als Wegwerfagent, nennt man das jetzt, angeheuert wurde. Also so ähnlich wie in Deutschland vor der letzten Bundestagswahl ja auch Leute für, ich glaube, 200, 300 Euro pro Auto Autoauspuffe mit Bauschaum verstopft haben und dann Zettel hinterlassen haben, die sagt, haha, wir sind die Grünen, so oder so, schöne Grüße vom Habeck, wo natürlich die gesamte Springerpresse drauf angesprungen ist und man dann doch sieht, wie soll ich sagen, die russischen Geheimdienste scheinen politisch eher auf der nationalkonservativen Seite zu stehen, um es einmal höflich zu sagen. Und man könnte sich natürlich die Frage stellen, was haben die Russen davon? Naja, auch dazu gibt es natürlich viele Überlegungen. Wann alles, was die EU desintegriert, ist gut, alles, was Demokratie unterwandert, ist gut und damit, muss man mal sagen, eine gewisse Form der destruktiven Opposition ist grundsätzlich im russischen Interesse. Und es war ja beim Brexit-Referendum selbst, weiß man ja auch mittlerweile vieles über die russischen, über den russischen Einfluss und die russische Orchestrierung dahinter. Und auch der Herr Farage hat jetzt auch, glaube ich, damit zu kämpfen, was er da irgendwie 5 Millionen Pfund oder sowas hat er, oder Euro, weiß ich nicht, hat er geschenkt gekriegt und vergessen zu deklarieren. Und das hat aber alles nichts mit Politik zu tun. Also Liebhaber von Spionage-Romanen, wie ich, haben ein bisschen die Lust am Hobby verloren, weil das Zeitunglesen auf eine allerdings etwas bedrückende, frustrierende und literarisch nicht besonders überzeugende Art einen über Dinge am Laufenden hält, die man sich lieber im Abenteuerroman dargestellt gesehen hätte und nicht in der wirklichen Welt.
Einen Punkt ergänzt bei den Gründen, warum es Russland so viel Spaß macht, westeuropäische Demokratien zu destabilisieren. Das Vereinigte Königreich ist tatsächlich einer der größten Finanziers des ukrainischen Widerstands. Und da ist es natürlich schon auch von, würde ich jetzt mal sagen, essentieller Bedeutung, dort einen Premierminister einfach psychisch fertig zu machen. Und wenn, egal in welcher Lebensverfassung du gerade bist und was du dort sonst dir für eine dicke Haut aufgebaut hast, und das hat Keir Starmer in all seinen Lebensjahren, die auch schon über 60 sind mittlerweile schon, wenn der Haus und der Auto brennen, dann bist du vielleicht doch irgendwie, Sagen wir mal, du läufst unruhend, und das ist ja auch zentrales Ziel solcher Destabilisierungsaktionen des russischen Geheimnisses. Man kann sie aussprechen.
Ja, also, und es ist ja auch die Frage, ob jetzt bei diesen rassistisch motivierten Unruhen, wo ja auch Häuser gebrannt haben, wo ganz gezielt die Häuser von Menschen mit dunkler Haut angezündet wurden, was Begeisterung bei Elon Musk ausgelöst hat, und der hat die alle Postings dazu mit seinem Algorithmus katapultartig vervielfacht und in Umlauf gebracht und das unterstützt. Der klagt jetzt, weil die ARD, glaube ich, darüber berichtet hat, nach deutschem Medienrecht die ARD, wenn man sehen, ob das irgendeinen Aussicht auf Erfolg hat, aber interessant ist, dass er sie nach diesem Recht klagt, über das er sich auf seiner eigenen Plattform ununterbrochen aufregt, weil es eine faschistische Unterdrückungszensur ist. Also es ist dann schon ganz praktisch. Und ja, wie so oft, also man muss dann wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie wirklich so konspirativ, verschwörungstheoretisch und alles hängt mit allem zusammen. Aber es hängt schon vieles mit vielem zusammen, weil also zum Beispiel Michael Flynn, ein Donald Trump-Mann, der zu Recht zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, bevor er dann in der zweiten Amtszeit wieder begnadigt wurde, steht zum Beispiel dem Milorad Dodic sehr nahe, der dafür sorgt, dass zum Beispiel Bosnien nicht viel Chancen hat, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, weil solange sie der querstellt, geht nichts. Und das geht dann bis rüber nach Albanien, wo jetzt die Kuschners sich integrieren. Also interessanterweise korrelieren dann die Interessen der Zirkel um den Donald Trump mit denen der russischen Staatsführung doch immer wieder überraschend genau.
Ja, und falls Sie jetzt ein bisschen reingraben wollen, eine Geschichte zu Jared Kushners Immobilieninvestments in Albanien stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes, und auch die Geschichte, wie es ausgegangen ist in Manchester, ob jetzt Keir Starmer tatsächlich es schafft, nicht nur alleine, ob seines eigenen Tuns bzw. Unterlassenshandlungen unterzugehen oder ob da jetzt noch ein bisschen Schub reinkommt vom Rest der Labour Party.
Und noch ein Tipp für die Shownotes, vielleicht, wenn du es reinsetzt. Es ist in dieser Woche läuft auf Ö1 eben über den EU-Beitrittskandidaten Albanien eine recht hörenswerte Serie von der Franziska Cinderle, die dort vor Ort ist. Und wenn einen solche, wie in dem Fall auch keine Metapher, Randthemen der EU interessieren, ist das sicher ein guter Tipp.
Hast du gewusst, dass die Franziska aus Hohentouren kommt und dort das größte Bordell Kärntens ist, wo ganz, ganz viele Frauen aus Albanien arbeiten?
Das wusste ich nicht. Ich habe den Podcast entnommen, dass sie derzeit in Albanien lebt, fix.
Ja, ja. Ich will in die Nähe dieser mutmaßlich nicht ganz am Legalen befindlichen Tätigkeiten, aber wir schweifen jetzt wirklich
ab. Aber eine, ja, aber eine merkwürdige Koinzidenz, aber eine, aus der man, glaube ich, keine tieferen Weisheiten ableiten kann.
Oi, was ist denn da los?
So, nach so viel Weltschmerz probieren wir es jetzt einmal ein bisschen mit Nachrichten, die vielleicht leichter verdaulich sind. Starbucks sperrt Filialen. Was sich anhört wie ein Triumph der Kaffeehauskultur, hat allerdings andere Hintergründe. Es geht nämlich lediglich um Starbucks in Südkorea und die sperren auch nur vorübergehend alle Filialen, denn sie schicken alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulungen über die Geschichte dieses Landes, denn auch Südkorea hat nicht nur so wie Nordkorea eine Militärdiktatur in seiner jüngsten Vergangenheit durchlebt gehabt. Und deswegen gibt es eben jetzt am 22. Juni den Tag, wo alle Starbucks geschlossen sind. Anlass dafür war der 18. Mai, denn dort startete Starbucks in Südkorea die Aktion Tank Day. Da ist es darum gegangen, dass man schöne Thermobecher ausgibt, weil ja die Leute sollen sich ja nicht nur dort selber ihr Gefäß holen und dann trinken, sondern vielleicht denken wir auch an Umweltschutz, vielleicht will man aber auch die Produktionskosten noch einmal weiter senken und ja, die Marge von Starbucks dort erhöhen. Und das Problem ist mit Tank Day, wenn man das überlegt, übersetzt, dann ist das quasi der Panzertag und das sorgt ja dann doch ein bisschen für Kritik, denn der 18. Mai war in der Vergangenheit eben ein zentraler Tag, an dem die Militärdiktatur Ende der 1980er Jahre einen Demokratiekampf blutig niedergeschlagen hat. Und dass es einfach so miteinander einspielt, dass du auf dem Tag, an dem gewissermaßen historisches Bewusstsein für die Demokratie erinnert wird, dann so etwas nennst und dort keiner weiß, worum es geht, da findet das Management, das ist falsch, deswegen packen es alle Mitarbeiter rein zu einer Schulung. Ich finde eigentlich, die Manager sollten diese Schulung machen, aber wer bin ich, dass ich sowas behaupten kann?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es unter den Mitarbeitern prozentuell mehr bemerkt haben als im Management. Also ich weiß auch nicht, wie südkoreanisch und wie amerikanisch das Starbucks-Management in Südkorea ist. Aber das ist ja oft einmal, wenn man nicht genau weiß, wie was, wann, wo in einer fremden Kultur, dass man dann ein bisschen sich in die Scheiße setzt. Aber das scheint tatsächlich für Südkorea schon ein extremer Missgriff gewesen zu sein. Also ich glaube, das Äquivalent wäre, wenn aus heiterem Himmel in Österreich oder in Deutschland dann McDonald's am 20.04. McEyer-Nockerl anbietet. Dass man irgendwie denkt, das ist jetzt der falsche Tag, um dieses Produkt einzuführen.
Ich bin jetzt irgendwie kulinarisch abgebogen, ob sowas schmecken könnte. Wäre dann das Patty aus Eiernockerl oder der Bun?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist ein Nockerl-Bun mit einem Eier drin. Schwierig. Ich würde es auch vielleicht lieber nicht probieren, egal zu welcher Jahreszeit das Produkt
es entspricht ja dem aktuellen würde. Protein. Es entspricht dem aktuellen Proteintrend, würde ich jetzt einmal behaupten.
Ja, Nockerl ist ja eher Kohlehydrat.
Ja, aber drinnen noch das Eierbahn und im Eiernockerl sind ja auch Eier.
Ja, aber es ist trotzdem, also ich glaube, es in der Regel zumindest ist bei einer Portion Eiernockerl hast du mal sehr viel Kohlehydrat, weil Nockerl und Eier auch. Also wenn du dir ein, also ich liebe den wienerischen Singular-Plural Eier. Also wenn du da Eier kochst, dann bist du auch im Protein-Trend und kannst die Nockerl weglassen.
Falls das irgendjemand ausprobieren will, das Rezept, schreiben Sie uns in die Shownotes rein, beziehungsweise auf Spotify rein, ob es Ihnen geschmeckt hat oder nicht. Und wo dann vor allem der grüne Salat hinkommt, damit man endgültig nachher halt allen Unbill auf sich ziehen kann, wenn Mackie das am 20.04. auf die Speisekarte nehmen will.
Josef, Maria und Josef.
So, was geht widerwärtiger als Nationalsozialismus? Ich würde sagen, Sexismus ist in etwa auf dieser Ebene. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Nachricht. In Kärnten trug sich nämlich eine wirklich, wirklich widerwärtige Geschichte zu. Ein Mann im öffentlichen Dienst hat einer Frau eine Gurke, zwei Eier, da sind sie wieder, Protein, und dann auch noch Smarties auf einem Teller so drapiert. Und jetzt machen wir wieder eine kurze Gedankenpause. Zwei Eier, eine Gurke, Smarties. Damit das halt ein gewisses obszönes Bild ergibt, hat ihr das als Ostergeschenk gereicht und die junge Frau, die war zu dem Zeitpunkt noch minderjährig und ein Lehrling, hat dann gesagt, nein, das geht jetzt nicht, ist zu ihrer Lehrlingsbeauftragten und hat gesagt, der Kerl dort und das, die hat nicht reagiert und jetzt gibt's eine Anklage. Und ich feiere ein bisschen die Anklage, denn es wird nicht nur der Kerl angeklagt, sondern auch die Lehrlingsbeauftragte, weil sie es nicht gemacht hat. Sind wir jetzt in der Sphäre Amtsmissbrauch drinnen. Und wir erzählen Ihnen diese Geschichte eigentlich lediglich aus dem Zweck, damit Sie, liebe zuhörende Personen, und vor allem die Frauen unter den zuhörenden Personen sind jetzt angesprochen, sich einfach den Mut nehmen, sich zu wehren. Und das muss eigentlich nicht Mut sein, es ist einfach nur Ihr Recht nehmen, dass Sie sich sollten, sich zu wehren, wenn Ihnen so etwas entgegenkommt. Ich stelle auch einen Link dazu in die Shownotes, damit Sie ein bisschen die Gedanken darüber machen können, was denn alles unter sexuelle Belästigung schon fallen könnte. Zum Beispiel auch Bilder von nackten Frauen, die irgendwo herumhängen bei jemandem im Büro oder in der Werkstatt oder in der Bäckerei, keine Ahnung.
Und in dem Zusammenhang vielleicht die, ja, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht, an die Männer an sich immer wieder mal gestellte Forderung. Frauen sind natürlich, es ist gut, sehr gut, wenn sich die wehren, aber ich glaube, wenn Männer, denen das am Arsch geht, ein bisschen aus der Defensive kommen und das in Zukunft auch stärker artikulieren und einfach sagen, ich weiß, das ist jetzt humoristisch gemeint von dir, aber es ist nicht lustig und ich kann dir auch sagen, warum, weil nämlich du bist ein grauslicher Trottel. Bitte halt in diese Richtung künftig die Pappen. Man kann es auch sehr viel höflicher formulieren, ist wahrscheinlich konstruktiver. Aber es ist ja nicht so, dass man gar nie unter Männern irgendwie mal Dinge zu hören bekommt, die man grauslich findet. Und wenn man damit beginnen würde, das einmal ein wenig zu ächten. Ich bin ein großer Freund der bürgerlichen Ächtung von Dingen, die es verdient haben, weil ich glaube, nur so kann man irgendwie einen Art Konsens wiederherstellen, was geht und was nicht, oder zumindest diese Definitionen verschieben. Und warum sollen die Torpfosten, die Goalposts, sagt man im Englischen, immer nur nach rechts verschoben werden und dieser ganze Diskursraum immer nur sich dorthin verschieben? Wie grauslich darf man in der Öffentlichkeit noch werden? Ich glaube, man muss einfach sich hier und da räuspern und sagen, na.
Ein kurzer Blick ins Fernrohr.
So, nachdem ich schon vorhin einen Shoutout an einen Hörer gemacht habe, jetzt auch ein herzliches Dank an den Hörer Franz, der mir heute in der Früh etwas geschickt hat, was wir schon am Tag zuvor in unser Skript genommen haben. Aber er hat gemeint, ihr solltet mal auch über die Airbird reden. Das ist eine Fluglinie, die für FPÖ über die KI hat gründen lassen. Ich werde Ihnen keinen Link dazu in die Shownotes stellen. Es handelt sich lediglich um ein, ich finde, nicht so ganz gut eingängiges Schlager-Song. Produkt, das die Remigration feiert. Also Punkt A, erstens einmal der Inhalt und das Lied, das gefallen mir nicht. Zweitens muss ich auch dazu sagen, John Otti hätte es besser gekönnt. Der hätte sich wenigstens hingesetzt und hätte es ordentlich komponiert, liebe FPÖ. Also das muss man auch schon einmal sagen, wen ihr da wegrationalisiert habt, das ist irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Sorry für diese ganz klare Parteinahme für einen Musiker, der vielleicht auch nicht die größten Werke geliefert hat, aber definitiv besser als das Zeug, ist es noch einmal.
Ja, Gerechtigkeit für John Otti. Aber lustigerweise schließen wir da eh an das von gerade vorhin an. Also das ist natürlich auch Teil dieser, seit Jörg Haider an permanent laufenden, ich habe es einmal so eine Desensibilisierungsstrategie genannt. Ne? Also da, oder wie man eben das Diskursfenster verschiebt, es gibt viele Namen dafür. Also es geht darum, Menschen abzustumpfen, eben gegen ja Verstöße, gegen elementarste Grundlagen der Logik, Tatsachenorientiertheit, des guten Geschmacks, der politischen Übereinkünfte, des demokratischen Rahmens. Je länger und konsequenter man drüber trampelt, desto mehr Leute fühlen sich ermutigt, das mitzumachen. Das ist eine sehr bewährte und erfolgreiche Strategie. Und trotz des aktuellen Debakels auf allen Ebenen, das die US-Administration unter Trump gerade erleidet, scheint die FPÖ nach wie vor treu zu diesen Prinzipien zu stehen, beziehungsweise haben die ja sozusagen die Phase des flächendeckenden Scheiterns am Regieren noch vor sich. Und solange man sozusagen nur eine sich übersehen fühlende Minderheit aufganseln kann, sind diese Methoden ja gut geeignet. Und das Weiße Haus kommuniziert ja seit geraumer Zeit mit absolut geistesgestörten, KI-produzierten Videos. Also ich erinnere an den Kampfbomber, mit dem der Trump Scheiße auf Anti-Trump-Demonstranten abgeworfen hat und ähnliche Dinge, die früher sozusagen Satire von links gewesen wären und mittlerweile halt dreist als Propaganda verwendet werden. Und ich so ähnlich sehe ich auch den Airbert-Flieger natürlich. Oder auch, das war ja auch jetzt gerade erst dieses FPÖ-Plakat zu ihrer Gründungsfeier, das auch KI generiert war, wo lauter strahlende arische Menschen vor dem Stephansdom stehen und einer davon ein Mann in einem Dirndl offenbar war, weil die KI halt nicht noch einmal angeschaut worden ist. Also es haben natürlich auch viele Leute wie immer alienartige Auswüchse an diversen Körperstellen, wie das halt so ist, wenn man an KI-Grafik schlampert, promptet und nicht korrigiert. Aber eben dieses unerwartete Bekenntnis zur Queerness hat die Leute amüsiert, außer in der FPÖ. Und eben, ich habe das dann ein bisschen verfolgt, Pro-FPÖ-Poster in den diversen sozialen Medien sind doch mittlerweile dort, dass sie einfach es auch nicht sehen. Du kannst es ihnen zeigen und sie sagen, na, das ist nicht. Das ist da nicht drauf. Das sagt's nur ihr Linken. Und ich glaube, das ist genau der Raum, wo Parteien wie die FPÖ oder auch die Trump-Republikaner die Leute haben wollen. Und deswegen sind diese Leute auch so anfällig für KI, glaube ich, oder so gut ansprechbar mit KI, weil dort ist die Welt halt so, wie man sich's vorstellt. Also wenn du durch Wien gehst und es ist nicht das Scharia-Höllenloch, das du dir erwartet hast, wenn du zum Beispiel aus einem Bundesland kommst, bist enttäuscht natürlich irgendwie, weil du weißt ja, es ist die Hölle. Es ist also so ähnlich wie New York in die Klapperschlange als Großraumhäfen. Und dann gehst du durch Wien und dann ist es nicht. Aber dann kannst du dich einfach wieder an die FPÖ-Seite wenden und dort ist Wien so gefährlich, wie es sein soll. Oder auch die Heimat, da stehen dann keine Einfamilienhaussiedlungen flächendeckend dort, wo früher einmal Natur war, sondern da schaut die Welt aus. Also auf Servus TV und bei der FPÖ ist Österreich wirklich ein Naturparadies, das ausschließlich von urwüchsigen Menschen bewohnt wird. Außer es kommen Ausländer mit Messer. Und ich glaube, die Menschen finden sich in dieser Parallelwelt besser zurecht als in der wirklichen und deswegen richten sie sich dort häuslich ein und freuen sich schon auf die Airbert, um da wieder zurückzukommen.
Zwei Punkte nur. Wien ist tatsächlich derzeit ein Moloch. Wir waren ja am Montag, glaube ich, zusammen in Wien und derzeit sind alle Kinder aus den Bundesländern dort und machen ihre Wien-Wochen und du drehst durch. Im Zug raus, schon am Bahnhof, schon in der U-Bahn. Na, Entschuldigung, wurscht. Also da war es echt schön, wieder heimzukommen. Punkt aus.
Nein, es kommen zwei Sachen zusammen. Du hast überall die Kinder aus den Bundesländern und die Baustellensaison ist angepfiffen. Also mein Wohnbezirk ist ausgeweidet und dann stranden da natürlich, ich habe mehrere Kinderherden orientierungslos durch meinen Bezirksstreifen gesehen, weil die Straßenbahn anders geführt wird, es einen Busersatzverkehr gibt, wo aber du wissen musst, wo der Weg fährt, weil sonst bist du arm. Also es ist vielleicht jetzt gerade, kommen einige Kinder aus den Bundesländern wieder zurück und sagen, nie wieder. Ja. Ich will nie wieder 6 Stunden hinter einer orientierungslosen Lehrkraft durch die Außenbezirke Wiens gehen. Und dabei konsequent alle Gassen versäumen, in denen man wenigstens was zu trinken kaufen könnte.
Zweiten, vielleicht noch echt was, würde man sagen, inhaltsschwereren Einwurf möchte ich auch noch anbringen. Auf den hat mich nämlich mein geschätzter Kollege Oliver Pink, der Innenpolitik, der Chef der Presse, gebracht. Er hat nämlich wiederum auch nur im Standard gelesen, aber ich habe es halt First Credits beim Oliver Pink gelesen. Der Soziologe Jan Flecker hat nämlich im Standard darauf hingewiesen, dass Remigration eigentlich gar nicht von rechts außen kommt, sondern dass das was völlig anderes bedeutet, nämlich Zitat: Der Begriff Remigration wurde vor allem bei der Erforschung des Verhaltens der von den Nationalsozialisten Vertriebenen benutzt, als diese nach der Kapitulation des Großdeutschen Reichs eine Rückkehr an ihre früheren Aufenthaltsorte im Prinzip möglich wurde. Sprich, diese Exilanten wollte man nicht mit den Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft vermengen bzw. verwechseln. Also, okay, habe nicht gewusst, super. Was heißt das aber, wenn die FPÖ dann fordert Remigration jetzt? Das ist ja eigentlich nachher alle vertriebenen Juden, Sozialisten, was auch immer, eben ab 38 beziehungsweise in der Phase, als er sich angebahnt hat, das Land verlassen, deren Nachkommen jetzt einmal da zurückzuführen nach Österreich. Das wird ja das Land dann doch wieder vermeintlich bunter machen. Vielleicht ordnen sie aber auch den einen oder anderen Investor, der zu Geld gekommen ist. Ich weiß es nicht. Familie Bloch-Bauer.
Wer weiß, ja. Ja, aber ich glaube, es zeigt auch, also natürlich ist das interessant und der Unterschied hat natürlich in Österreich in der Nachkriegszeit auch Sinn absolut ergeben. Nur war es ja auch so, dass der damalige SPÖ-Innenminister, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, Oskar Helmer, in einer erst später öffentlich gewordenen Sitzung auch gesagt hat, was die Sache der Remigranten angeht, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Das heißt, man hat ganz vorsätzlich die Leute abblitzen und am langen Arm verhungern lassen, weil man irgendwie gedacht hat, ja, wenn die jetzt zurückkommen, es gibt ja nur eine schlechte Stimmung, da erinnern sich dann alle wieder an die Zeit, das ist jetzt 3, 4, 5 Jahre her, da müssen wir wirklich nicht mehr drüber reden. Ja? Also diese Mentalität gab es ja in Österreich immer schon. Und das Zweite ist, dass natürlich, was ein Wort ausdrückt, ist zeit- und kontextabhängig. Deswegen habe ich auch immer gefunden, dass die Versuche, soweit sie nicht überhaupt von Gegnern der Political Correctness halluziniert wurden, mit sozusagen Begriffen die Wirklichkeit umzudeuten, ist heillos zum Scheitern verurteilt. Weil ich immer gesagt habe, stell dir nur vor einen HC Strache, der dann halt, schwarzafrikanischer Asylwerber, sagt, du hörst das N-Wort doch deutlich durch. Ne? Also es ist eine Frage der Intonation, eine Frage des Kontextes, und das Wort alleine, es ist wahrscheinlich sinnvoll, manche Worte sind in einer Weise missbraucht und besudelt worden, dass man sich lieber was anderes suchen sollte, aber es ist nicht so, dass man nicht aus jedem Ersatzbegriff sofort wieder eine Beleidigung, einen Kampfbegriff, eine Parole machen könnte. Das ist ein Fuchs-und-Hase-Rennen, das du mit guten Absichten nie gewinnen kannst.
Und wie gesagt, wir haben Ihnen nie versprochen, dass diese Folge unglaublich lustig wird, aber immerhin hat Thomas Maurer zweimal Scheiße gesagt. Das möchte ich jetzt schon noch in der
Bilanz schließen. Der Comedy-Rohstoff per se. Oder um Louis C.K. zu zitieren, everything is funnier when you say fuck.
Na, schau, das werde ich heute am Nachmittag noch einmal probieren, in der Runde, in der ich sitzen werde. Nächste Woche, da sind wir wieder in dieser Runde da, und da werden wir ein bisschen über die Grazwahl endlich reden, weil wer weiß, wie es ausgehen wird, wer weiß, was wir hinterher überhaupt noch zu besprechen haben. Aber vorab, da gibt es schon ein paar Aspekte, die man beleuchten sollte.
Aber immerhin waren in Graz noch keine Störaktionen, weiß nicht, dass Autos angezündet werden und drauf steht, schöne Grüße LKK, und dann stellt sich heraus, es waren die Russen. Also, und wir hoffen, das bleibt so.
Ja, und jetzt muss ich schon dazu sagen, also wenn Bauschaum bei Autos oder sowas, also vielleicht wäre dann doch die Judith Schwendner die Gefragtere als grüne Vizebürgermeisterin. Es gibt ja da doch Kristallisationspunkte, wo man ein bisschen ein Problem haben könnte. Und um jetzt das Letzte nochmal aus grazerischer Sicht einzubringen, da werden ja keine Eier Nockerl gegessen, sondern da gibt es ja Eierdodel. Das ist ja auch wieder mal ein bisschen eine andere
Dimension. Ja.
Noch einmal, ja. Also
ein schönes Wort.
Einiges zu besprechen, grazerisches. Ihm sagt derweil nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Na, ich bin leer. Ich habe alles gegeben.
Ich habe erwartet, dass du Fuck sagst, aber okay.
Na gut.